Nehmt Platz. Schön, dass ihr noch alle da seid. Glaubensbekenntnis, Glaubensüberzeugung, Glaubenslehre, ihre Bedeutung für das Glaubensleben und die Einheit der Gemeinde. Wir hatten festgestellt, dass die heilsame Lehre in der Bibel eine hohe Bedeutung hat. Die Geschichte der Kirche zeigt aber auch, dass die Lehraussagen zur Bibel, wenn sie in einem Credo festgeschrieben werden, die Einheit nicht erhalten konnten, sondern eher Uneinigkeit und Spaltung hervorgerufen hat. Siebenten-Tags-Adventisten formulieren zwar Glaubensüberzeugungen, sehen in ihnen aber kein Credo, mit dem die biblische Wahrheit ein für alle Mal definiert ist. Die Tatsache, dass wir die ganze Bibel als unser Credo, als gültige Richtschnur für das Leben annehmen, stellt uns vor eine Aufgabe. Wir müssen uns die Lehren für das Leben in einer veränderten Zeit stets neu von Gott aus seinem ewigen und unveränderlichen Wort zeigen lassen. Wir glauben, dass das durch den Heiligen Geist geschieht. Die Erkenntnis, die gegenwärtige Wahrheit gefunden zu haben, gab unserer Bewegung anfangs eine hohe Identität und eine starke Überzeugungskraft, aber auch eine große Offenheit, Veränderungen in der Gegenwart wahrzunehmen und Antworten darauf im Wort Gottes zu suchen. Dieses dynamische Verständnis von Wahrheit ist jedoch auch eine Bedrohung für die Einheit. Denn Veränderungen rufen immer Unsicherheit hervor. Das führt unausweichlich zu Reaktionen und zu Auseinandersetzungen. Welche Bedeutung haben dann Glaubenslehren in diesem Konflikt und wie gehen wir mit ihnen um? Unter welchen Umständen verschärft die notwendige Diskussion die Spannungen und die Uneinigkeit? Und wie können wir da zur Einheit der Gemeinde beitragen? In ihrem Missionsauftrag trägt Jesus den Jüngern ausdrücklich auf, überall Menschen zu seinen Nachfolgern zu machen. Das heißt, sie zu lehren. In Römer 6, Vers 17 freut sich der Apostel Paulus über Menschen, die, ich zitiere, von Herzen der Lehre gehorchen, die für sie verbindlich geworden ist. So gibt es die Gute Nachricht Bibel wieder. Und in 1. Timotheus, Kapitel 4, schreibt der Apostel an seinen Mitarbeiter: Achte sorgfältig auf dich selbst und auf die Lehre. Bleib der Wahrheit treu, und Gott wird dich und alle, die dich hören, retten. Nach der Neuen Leben Bibel übersetzt. Die Lehre, die sorgfältig und in Treue zur Wahrheit beachtet wird, bringt nach diesem Text sogar die Erlösung, denn sie führt zu Gott, der errettet. Die biblische Lehre darf also nicht gering geschätzt werden. Das beständige Forschen nach der Erkenntnis des Wortes Gottes für das Leben ist für die Gemeinde und für jedes Gemeindeglied unersetzlich. Ellen White schreibt: Wir dürfen nicht denken, gut, dass wir die ganze Wahrheit haben. Wir haben die Grundlagen unseres Glaubens begriffen und können uns nun auf unserem Wissen ausruhen. Doch die Wahrheit schreitet ständig voran und wir müssen uns in ihrem zunehmenden Licht bewegen. Das hatte ich vorhin schon zitiert. Damit macht sie uns auf eine wesentliche Erkenntnis aufmerksam, die wir bei Fragen um die Lehre nie außer Acht lassen dürfen. Mit den Lehrsätzen, die wir in der Bibel finden, aus der Bibel lernen, können wir nicht die ganze Wahrheit beschreiben. Auch wenn die Grundlagen des Evangeliums klar sind und vom einfachsten Menschen verstanden werden können, so haben wir doch nie die ganze Wahrheit erkannt. Gottes Wort ist zu groß, als dass ein Mensch es begreifen könnte. Und schon gar nicht, dass er es in Lehrsätze fassen könnte. Daher ist es notwendig, sorgfältig zu unterscheiden zwischen dem Glauben an das ganze Wort Gottes und dem, was der Mensch daraus an Lehre erkennt und formuliert. Die Bibel sagt uns, unser Wissen ist Stückwerk. Und sie sagt sogar, fügt an, unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Das heißt, auch das Werk der Prophetie ist Stückwerk. Ist uns das immer klar? Nur wenn wir uns dieser Grenze bewusst sind, werden wir unser biblisches Wissen nicht gleichsetzen mit Gottes Wort. Erst wenn wir nicht vergessen, dass jeder immer nur ein Stück der Wahrheit, ein Stück der biblischen Prophetie erkennen kann, können wir im biblischen Sinn mit Lehre richtig umgehen. Ich knüpfe noch einmal ein bisschen an, was ich heute in der Predigt schon angesprochen habe, und macht das mit einem Zitat von Ellen White. Ellen White mahnte die überzeugten Adventisten, oh, da war schon kräftig Überzeugung da zu ihrer Zeit, sie mahnte die überzeugten Adventisten mit folgenden Worten: In Demut, Sanftmut und mit lauterem Lebenswandel in enger Beziehung zu Jesus können wir fest davon überzeugt sein, dass wir die Wahrheit haben. Doch obwohl uns Gott damit beschenkt hat, verstehen wir immer noch nicht den Glauben und die Zuversicht, die wir in Gott haben können und den reichen Segen, der aus dem Glauben kommt. Warum diese Mahnung? Überzeugen kann nur, wer überzeugt ist. Aber Menschen, die sehr überzeugt sind von der rechten Lehre, geraten in die Gefahr, ihre Sicherheit aus der Erkenntnis ihrer Lehre zu ziehen. Dann tragen sie ihre Glaubensüberzeugung auch entsprechend absolut vor. Denn nur wenn ihre Lehre absolut richtig ist, können sie ja auch sicher sein. Für viele Lebensbereiche gilt zwar, dass richtiges Wissen auch zu richtigem Handeln führt, aber für die Gewissheit zur Bewältigung des Lebens in dieser unsicheren Welt reicht das eben nicht. Wissen vermag keine Lebensgewissheit zu geben. Ich hatte heute Morgen schon gesagt, wenn ein Kind Angst im Dunkeln hat, dann nützt es wenig, dass wir ihm sagen, du weißt doch ganz genau, dass es schon wieder hell wird, morgen früh. Erst wenn es von jemand in den Arm genommen wird, dem es vertraut, dann schwindet die Angst. Und schon die ersten Seiten der Bibel zeigen, dass die Menschen als vertrauensfähiges und zum Vertrauen bestimmtes Wesen erschaffen wurden. Biblisch ausgedrückt heißt das, der Mensch wurde zum Glauben erschaffen. Damit ein Mensch gefestigt leben kann, muss er vertrauen können. Und das gilt nicht nur für die Religion. Alle Grundlagen, auf denen Lebensgewissheit beruht, müssen geglaubt werden. Das sagte ich schon heute Morgen, das ist selbst beim Geld so. Nur wo Vertrauen in eine Währung besteht, behält sie ihren Wert. Warum sind Fromme, die überzeugt sind, die Wahrheit zu haben, häufig so unangenehme Menschen, rechthaberische Menschen? Jesus sprach von denen, die sich anmaßten, fromm zu sein und die anderen verachteten. Rechthaberisches und distanziertes Verhalten hat seinen Grund darin, dass die Lebensgewissheit in der richtigen Lehre gesucht wird, also aus dem eigenen Wissen geschöpft wird und nicht im Gottvertrauen ruht. Weil wir aber eben im tiefsten Inneren wissen, dass wir nicht alles wissen, bleiben wir immer unsicher. Wer auf sein religiöses Wissen vertraut, der muss es auch permanent verteidigen. Er muss sich also von denen abgrenzen, die es in Frage stellen, sonst würde ihm ja die Grundlage seiner Sicherheit entzogen. Deshalb E.G. Weitz Warnungen. Sie schreibt, obwohl wir das Vorrecht haben, dass uns die Wahrheit geschenkt wurde, ist es doch möglich, dass wir noch nicht verstanden haben, was es bedeutet, Zuversicht in Gott zu haben oder aus der Zuversicht Gottes zu schöpfen. Dass wir den Segen, der aus dem Vertrauen erwächst, nicht kennen. Dann können wir auch nicht demütig und geduldig mit anderen umgehen. Es ist sehr wichtig, dass wir lernen, zwischen ideologischem Denken und gesundem Gottvertrauen zu unterscheiden. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Als der französische Schriftsteller und Philosoph Destutt de Tracy zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Vorstellungen erforschte, mit denen Menschen Regeln des Zusammenlebens, der Erziehung, Recht und Staat begründen, da führte er den Begriff Ideologie dafür ein. Bezeichnenderweise wählte er damals ein Wort, das nach seinem griechischen Ursprung Götterbild oder Götzenbild bedeutet. Die Gefahr der Ideologisierung hat es zu jeder Zeit gegeben, vor allem in religiöser Form. Die massivste Warnung, die Gott an die Menschen in der Bibel richtet, ist die vor dem Götzendienst. In den 10 Geboten steht sie an erster Stelle. Gleich nachdem Gott sich als Befreier vorstellt, warnt er: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ein Götterbild stand für die Vorstellung der Menschen von ihrem Gott oder besser von ihrem Weltbild. Sie formten damit ihr Weltbild. Heute verstehen wir unter Ideologie ein Denken, in dem sich bestimmte Ideen und Vorstellungen zu einer begrenzten Weltsicht verfestigen. Immer wenn Menschen der Versuchung nachgehen, sich ein abgeschlossenes Bild davon zu machen, wie die Welt zu verstehen ist und was in ihr als richtig zu gelten hat, dann verfallen sie einer Ideologie. Ideologie ist immer etwas, was die Menschen sich selbst machen oder von denen übernehmen, die das gemacht haben. Auch religiöse Lehre kann zur Ideologie werden. Dann bestimmen die religiösen Lehrsätze, das Credo, die Denk- und Handlungsweise. Die Folgen sind immer die gleichen. Unsere Glaubensväter, das haben wir vorhin schon gehört, haben sie treffend beschrieben. Der erste Schritt besteht darin, das Credo aufzustellen, und das sagt uns, was wir zu glauben haben. Der zweite Schritt, das Credo zum Credo, ist, dass wir das zum Test machen. Glaubst du auch noch richtig? Wir überprüfen uns dann im dritten Schritt und im vierten Schritt werden alle, die das nicht glauben, zu Irrlehrern abgestempelt und im fünften Schritt wird, Gott sei Dank ist das bei uns nicht mehr ohne weiteres möglich, aber manchmal habe ich auch den Eindruck, dass man bei uns am liebsten jemand kreuzigen würde. Er wird dann verfolgt. Das ist ein Zeichen von ideologischem Denken. Wenn die eigene Sicht der Wahrheit in den Mittelpunkt des Denkens und Handelns gestellt wird, dann wird immer die Beziehungsfähigkeit gestört. Denn letztlich gilt ja nicht das Vertrauen zu Jesus, sondern das gedankliche System, das man hat, auch das gedankliche Lehrsystem, das religiöse System, das man hat, stellt sich vor die Beziehung zu Gott und schiebt sich zwischen die anderen Menschen. Darum hat Ideologie auch immer das Potenzial zur Aggression. Das wissen wir heute besonders auch aus manchen Kreisen des Islam. Denn wenn Ideologie religiös motiviert wird, dann wird die Aggression meist fanatisch. Und da müssen wir nicht auf den Islam schauen, da brauchen wir nur auf die Kirchengeschichte zu gucken. Adventisten haben eine gute Voraussetzung, ideologisches Denken zu überwinden. Wenn sie sich vor Augen halten, dass für sie nicht eine Liste von Glaubenspunkten die Richtschnur des Glaubens ist, sondern das ganze Wort Gottes. Die ganze Bibel ist aber mehr ein Lebensbuch als ein Lehrbuch, obwohl die Bibel auch Lehren enthält und wir sie lehren müssen. Es geht aber immer um das Leben und nicht um die Lehre. Im Evangelium sagt uns Jesus, ich bin das Leben. Darin besteht der wesentliche Unterschied zwischen der Botschaft des Evangeliums und einer Ideologie. Im Mittelpunkt steht kein Lehrgebäude, keine gedankliche Konstruktion, die richtig ist, keine Theorie oder keine geschriebene Ordnung, sondern eine Person, der man vertrauen kann. In 2. Johannes 9 lesen wir, denn wer über die Lehre von Christus hinausgeht, wird keine Gemeinschaft mit Gott haben. Bin ich eins zu weit? Ja, ich glaube, ich muss zurück, ne? So, danke, ja. Vielen Dank für den Hinweis. Ich zitiere nochmal. Denn wer über die Lehre von Christus hinausgeht, wird keine Gemeinschaft mit Gott haben. Aber wer der Lehre von Christus verbunden bleibt, wird sowohl mit dem Vater als auch mit dem Sohn verbunden bleiben. Das Wesen der christlichen Lehre ist Jesus Christus, in dem Gott Mensch wurde, um uns seine Liebe zu erweisen. Im Zentrum der heilsamen Lehre ist die Menschwerdung Gottes, also das Leben, das menschliche Leben, ist Glaube, Hoffnung und Liebe. Nicht wer alle Einzelheiten der christlichen Lehre akzeptiert hat, ist gerettet, sondern wer an Jesus glaubt, wer Jesus vertraut, der wird erlöst. Die Wahrheit ist nach dem Evangelium also keine Reihenfolge von Lehrpunkten, sondern eine Person, Jesus Christus. Ob jemand die Wahrheit des Evangeliums hat, entscheidet sich nicht an der Grenzfrage zwischen dem, was gerade noch richtig ist, was ich also erkennen kann oder was Irrtum ist, sondern an der Beziehung, an der Gemeinschaft, dem Verbundensein mit Jesus und dem Nächsten. So sagt es dieser Text. Er sagt es ganz deutlich. Wer über das Zentrum Jesus hinausgeht, wer also seine eigene Weltsicht oder seine religiösen Lehrpunkte über das Vertrauen setzt, das er zu Jesus und auch als Angebot an andere Menschen hat, der verliert die Gemeinschaft mit Gott und auch mit anderen Menschen. Wenn wir uns aber Jesus anvertrauen, weil wir mit der Unsicherheit unserer Welt, mit der Angst, mit der Schuld, mit der Begrenztheit unseres Wissens nicht zurechtkommen, dann erleben wir Befreiung durch das Vertrauen auf ihn, weil er uns annimmt und erwählt hat, ehe der Welt Grund gelegt war. Weil seine Gnade, seine Güte uns gilt, erhalten wir Gewissheit und Frieden. Der Evangelist Johannes schildert am Anfang seines Evangeliums die Menschwerdung Gottes in Jesus und dann sagt er, das hatten wir auch heute Morgen schon, von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Aus seinem Reichtum hat er uns beschenkt, mit seiner grenzenlosen Güte überschüttet. Und ich spüre immer die Freude dabei, die da mitklingt. Die Erfahrung der unverdienten Güte Gottes im eigenen Leben. Durch das Vertrauen zu Jesus, durch das Gehaltenwerden vom Evangelium, das ist das Geheimnis und die Kraftquelle des christlichen Glaubens. In diesem Sinne schreibt Ellen White, und das Wort, das möchte ich nochmal zitieren, weil es so kostbar ist, in dem Maße, in dem die Gemeinde in der Gnade wächst, wird sie sein heiliges Wort klarer verstehen und wird neues Licht und die Schönheit der heiligen Wahrheiten erkennen. Das ist für mich wirklich ein bemerkenswerter Satz. Das heißt, sie schreibt, die Gemeinde erhält ein genaues Verständnis des Wortes Gottes, nicht durch präzisere Kenntnis der Lehre, obwohl das nicht abgewertet werden darf. Wir haben zu denken und zu fragen und zu lehren. Aber das Geheimnis des Evangeliums, das genauere Verständnis des Wortes Gottes, bekommen wir nicht durch die Formulierung dessen, was wir erkannt haben, sondern nur, wenn wir in der Gnade wachsen. Das ist ein ganz anderer Zugang. Nur wenn die Gemeinde auf die Güte Gottes baut und die sich selbst und anderen Menschen zuwendet, für sich selbst in Anspruch nimmt und anderen Menschen zuwendet, dann kann sie das Wort Gottes richtig verstehen. Sehen wir das so? Wer sich von der Güte Gottes getragen weiß, erhält auch die Gelassenheit, die er braucht, sich für neues Licht zu öffnen. Denn das hat ja immer was Beunruhigendes. Er ist dann nicht mehr von Befürchtungen bestimmt, er könnte verführt werden. Das kann passieren, natürlich. Wo feste Lehrsätze und Regeln der alleinige Maßstab sind, entsteht zwangsläufig ein Kontrolldenken. Und hier liegt ein weiterer Grund, warum ideologisches Denken immer die Beziehungsfähigkeit stört. Weil die Konzentration nicht auf dem Vertrauen liegt, sondern auf dem Richtigsein, herrscht latentes Misstrauen, das Kontrolle verlangt. Und wer kontrolliert, muss auch beurteilen. Und was nicht mit der Norm übereinstimmt, das ist gefährlich. Und das muss ausgegrenzt und bekämpft werden. Nicht umsonst wird der Gemeinde im Neuen Testament das Richten verboten. Da gibt es eine ganze Reihe Texte dafür. Vor allem natürlich, weil Jesus die Gemeinde begnadigt hat und sie aus der Gnade lebt. Wir kennen alle das schöne Beispiel Jesu von dem Schalksknecht, ne? Der da begnadigt ist und die Gnade nicht weitergibt und sie wieder verliert. Aber auch, weil wir alle Irrende bleiben. Wir können uns irren, auch wo wir meinen, wir vertreten die Wahrheit. Und auch, weil eine kontrollierende, eine beurteilende Haltung immer die Beziehung stört. Ich kann nicht mehr so unbefangen dem anderen begegnen. Natürlich darf nicht jede neue Erkenntnis kritiklos hingenommen werden. Prüft aber alles, sagt die Bibel, und das Gute behaltet. Das gilt in besonderer Weise für alles, was gelehrt wird. Bezeichnenderweise sagt der Text aber nicht, prüfet alles und das Richtige behaltet. Ist euch das schon mal aufgefallen? Es geht also nicht nur um das, was richtig oder falsch ist, sondern es geht vorrangig um das, was gut ist und wohl tut. Wer sich so von der Gnade Gottes bewegen lässt, der wird, wie Egewald sagt, die Schönheit am heiligen Wort erkennen. Egewald hat es ohnehin mit der Schönheit. Ich mag ihre Texte über die Schönheit. Die Schönheit, das ist etwas, was man bewundert, woran man sich erfreut. Ich wünsche mir, dass wir bei allem Notwendigen ringen, um die richtige Lehre zur rechten Zeit, stets die Schönheit, die Harmonie unter der Atmosphäre der Kinder Gottes im Auge behalten, selbst wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Wo die Gnade im Bewusstsein bleibt, da ist das so. Mit der Lehre ist es nicht anders als mit dem Mit der Lehre ist es nicht anders als mit dem Gesetz. Und da sollten wir uns als Adventisten gut auskennen. denn die Gebote Gottes sind lebenswichtig. Wie das Gesetz recht und gut ist, so ist es auch mit der richtigen Lehre. Wir brauchen Lehre und Gesetz. Aber die Gemeinde wird nicht dadurch heil, dass sie Gesetz und Ordnungen beachtet, sondern eine Gemeinde, die das Heil erfahren hat, weil sie der Gnade Gottes vertraut, wird das Gesetz richtig beachten und wird sich auch richtig ordnen. Das übersehen wir manchmal, wenn darüber diskutiert wird, ob etwa eine Rangordnung der Glaubensüberzeugungen da sein sollte. Welche Artikel sind heilsnotwendig? Welche Lehrpunkte der Bibel sind heilsnotwendig? Und welche Artikel sind nützlich, aber man könnte geteilter Meinung drüber sein? Hin und wieder hört man in unserer Kirche, unsere Kirche sollte die zentralen Aussagen zum Glauben, zum Wort Gottes und zur Erlösung in einem kurzen Bekenntnis formulieren, an das die Gemeinde dann regelmäßig im Gottesdienst erinnert wird, und die ausführlichen Artikel, die wir so haben, 28, vor allen Dingen die zur Lebensführung, die sollte man jedem selber überlassen. Natürlich gibt es Unterschiede in der Bedeutung der Lehre. Davon war ja gerade die ganze Zeit die Rede, wenn vom Christus im Zentrum gesprochen wurde oder von der Gnade Gottes. Die Wahrheit ist nur in Christus und sie erschließt sich uns nur durch den Heiligen Geist. Mir scheint aber, dass alle, die eine Rangfolge von einerseits Wesentlichem und andererseits nur Nützlichem festlegen wollen, doch wieder in die Falle gesetzlichen Denkens geraten, mit dem sie etwas regeln wollen, was das Wort Gottes so nicht regelt. Gerade in den Briefen des Apostels Paulus, in denen er ausführlich von Gesetz und Gnade lehrt und in diesem Zusammenhang sogar vom Ende des Gesetzes spricht, fügt er anschließend, und zwar in jedem Brief, eine Fülle von praktischen Vorschriften an, wie gelebt oder wie nicht gelebt werden soll. Jedes Mal ist das so. Das Wort Gottes ist ein Lebensbuch, das den Weg für das praktische Leben aufzeigt. Darum ist es richtig, dass die Adventisten in ihren Glaubensüberzeugungen auf alle praktischen Lebensbereiche grundsätzlich eingehen. Was davon gerade eine besondere Bedeutung hat, entscheidet nicht eine festgelegte Rangfolge, sondern entscheidet die Situation des einzelnen Menschen zu seiner Zeit, das, was er gerade braucht, als Hilfe. Wir brauchen Gesetz und Lehre. Es ist aber nicht möglich, durch eine immer präzisere Formulierung des Gesetzes das Böse zu besiegen. Das klappt in unserem Staat auch nicht, ne? Wie viele Gesetze werden über das Grundgesetz und über das Strafgesetzbuch und über das bürgerliche Gesetzbuch und Verkehrsrecht und noch alles, da braucht man einen Rechtsanwalt. Wir können das Böse damit nicht besiegen. Genauso ist es auch mit immer ausgefeilteren Formulierungen von Glaubenslehren. Sie können den Irrtum nicht ausschließen. In diesem Zusammenhang muss nun noch einmal das Gespräch auf die Diskussion zu Artikel 6 der Schöpfung durchaus eine kritische Anmerkung gemacht werden. Geht es in der Diskussion, die geführt wird, tatsächlich noch darum, ob die Gemeinde hier zu einem tieferen Verständnis der biblischen Wahrheiten gelangt oder bessere Formulierungen findet, um die Lehren des heiligen Gotteswortes für die Menschen von heute auszudrücken? Oder steht dahinter nicht vielleicht doch das Bemühen, die Lehre so zu bewahren, wie sie bisher verstanden wurde? Soll mit der Festschreibung bestimmter Vorstellungen zu Fragen von Schöpfungszeit ein Credo aufgestellt werden, das jeder zu glauben hat? und wird dann daran die Rechtgläubigkeit der adventistischen Professoren, Lehrer, Pastoren und anderer Gemeindeglieder überprüft, weil man sie eventuell der theistischen Evolution vertreten würde oder andere Etiketten, die man sich ankleben kann. Dann, wenn wir das tun, würden wir genau das tun, was unsere Glaubensväter entschieden ablehnten und den damals etablierten Kirchen vorwarfen. Selbstverständlich muss klar sein, dass es in der Endzeit besonders notwendig ist, den Schöpfer zu verehren und das auch zu bekennen. Denn gerade in der Botschaft der Offenbarung werden wir ausdrücklich aufgefordert, den zu verehren, der Himmel und Erde gemacht hat und das Meer und die Wasserquellen. Aus gutem Grund ist die Drei-Engel-Botschaft aus der Offenbarung eigentlich Plattform adventistischer Endzeitlehre. Und darum bekennen wir auch in unseren jetzigen Glaubensüberzeugungen ausdrücklich den Schöpfer. Es muss aber ein Freiraum bleiben für ein unterschiedliches Verständnis der Lehre. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Geist Gottes der Geist der Freiheit ist. Das sagt die Bibel. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Lehre und Forschung brauchen die Freiheit des Denkens, auch unter Christen. Das gilt für das Studium der Bibel ganz genauso. Darum sollte gelten, was Ellen White schon 1888 schrieb. Lehrer in unseren Schulen sollten niemals eingegrenzt werden, indem man ihnen sagt, sie dürfen nur das lehren, was immer schon gesagt wurde. Weg mit solchen Beschränkungen. Es ist Gott, der die Botschaft gibt, die sein Volk verkündigen soll. Lasst nicht zu, dass ein Prediger das Gefühl hat, ihm würden Fesseln angelegt oder er würde durch die Maßstäbe von Menschen auf Linientreue getrimmt. Das sind schon starke Worte, ne? Die Gemeinde hat ein Recht darauf, dass ihre Pastoren und ihre Lehrer, die in ihrem Auftrag tätig werden, auch loyal zu ihrem Auftrag stehen. Da hat die Gemeinde ein Recht darauf. Darum haben unsere Prediger und Lehrer auch die Glaubensüberzeugungen zu vertreten. Wir würden aber unseren eigenen Grundüberzeugungen untreu gegenüber, wenn wir unsere Pastoren und Lehrer auf formulierte Glaubensüberzeugungen verpflichteten und nicht auf die ganze Bibel. Die Erforschung der Bibel und der Natur, also jede wissenschaftliche Arbeit, braucht Freiheit, weil die Wahrheit stets größer ist als die Erkenntnis des Einzelnen oder jede derzeit artikulierte Erkenntnis. Ellen White sagte 1891, Christus teilte seinen Jüngern Wahrheiten mit, deren Bedeutung, Inhalt und Wert sie kaum verstanden, geschweige denn zu schätzen wussten. Heute befindet sich die Gemeinde in der gleichen Situation. Auch wir haben weder die Größe noch die Schönheit der Wahrheit begriffen, die Gott uns anvertraut hat. Wären wir bereit für Fortschritte in unserer geistlichen Erkenntnis, so würden wir erleben, wie die Wahrheit zunimmt und sich auf eine Art und Weise entfaltet, von der wir es uns nicht träumen lassen. Das führt uns zur Frage der Einheit. Die Einheit in der Gemeinde ist immer bedroht. Einerseits besteht die Gefahr, die Kraft des Wortes Gottes zu verlieren, weil sich die Gemeinde der Welt anpasst und damit Überzeugung verliert, Protest verliert. Und Prophetie ist immer auch ein Stück Protest. Andererseits verliert sie ihre Kraft, wenn sie in Orthodoxie, in Rechtgläubigkeit erstarrt. Und das Ringen zwischen dem Bewahren und dem Erneuern verläuft niemals ohne Konflikte. Und die gefährden die Einheit. Und darum hat Jesus auch für die Einheit seiner Gemeinde gebetet. Es ist die Einheit der Gemeinde, schreibt Ellen White, die uns befähigt, wirksamen Einfluss auf Ungläubige auszuüben, auf Menschen, die nach dem Maßstab der Welt leben. In anderen Worten, eine zerstrittene Gemeinde verliert ihre Vollmacht und ist wenig anziehend. Aber wie kann diese Einheit in diesem Konflikt, von dem wir gesprochen haben, bewahrt werden? Da hat das Wort Gottes eine klare Weisung. Christus ist der Herr der Gemeinde. Er rüstet sie zu durch seinen Geist. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, so dass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt werden. Dann werden wir nicht länger wie Kinder sein, die uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen. Nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seiner Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit. Alle, die in der Gemeinde mitwirken und besonders alle, die zur Leitung berufen sind, stehen unter dem Auftrag, sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Der Heilige Geist ist aber nach dem Evangelium der Geist der Wahrheit und der Liebe. Wo Wahrheit mit Liebe verbunden bleibt, da herrscht der Heilige Geist. Dadurch werden wir Christus ähnlicher. Dabei bleibt die Einheit erhalten, selbst bei unterschiedlichen Auffassungen zu einzelnen Fragen. Im Schrifttum von E.G. White finden sich da eine Fülle von sehr klaren Aussagen. Ich kann hier nur ein Beispiel anführen. Wir dürfen nicht meinen, die Einheit der Gemeinde hänge davon ab, dass jeder jeden Text der Heiligen Schrift genau gleich versteht. Die Gemeinde könnte, um alle Meinungsverschiedenheiten zu beenden, einen Beschluss nach dem anderen fassen. Denken und wollen lassen sich aber nicht erzwingen. Und darum kann man Uneinigkeit so nicht ausmerzen. Solche Beschlüsse könnten Unstimmigkeiten verschleiern, aber nicht beseitigen und keine wirkliche Einheit herstellen. Nur eins kann die Einheit der Gemeinde wachsen lassen: der Geist der Nachsicht Christi. Das gefällt mir. Die großen Wahrheiten des Wortes Gottes sind so klar, dass niemand sie falsch verstehen muss. Wenn du als einzelnes Gemeindeglied Gott zuerst liebst und deinen Nächsten wie dich selbst, dann bedarf es keiner besonderen Anstrengung für die Einheit. Dann wird sich das Einssein in Christus als natürliches Ergebnis einstellen. Nicht die Beschlüsse einer Gemeinde, auch nicht einer Vollversammlung, nicht die eindeutig formulierten Lehrsätze können die Einheit herstellen. Wir dürfen aber vertrauen, dass Christus es tut, wenn wir den Geist der Nachsicht Christi, Forbearance ist das englische Wort, walten lassen. Wenn wir seine Geduld und Gnade im Umgang miteinander üben, dann wird er für die Einheit sorgen. Wir können sie nicht herstellen. Aber darauf, dass er das dann tut, können wir uns verlassen. Darauf können wir vertrauen, daran können wir glauben. Denn selbst die Pforten der Hölle, Pforten des Todes, sagt uns das Wort Gottes, können die Gemeinde nicht besiegen. Dafür werden wir den Herrn loben, wenn er kommt. Da möchte ich dabei sein und euch alle wiedersehen.